Seid ihr alle da? Ja? Denkt ihr auch an die Wächter auf den Mauern? Das ist aber wichtig für Deutschland. Ja. Ihr habt ja gesehen, ihr habt vielleicht gehört, die Grenzen sind sowas von offen. Die sind so ganz, ganz offen und für alles und für jedes. Und das ist so eine Sache, wenn die Grenzen irgendwie unklar sind und unbewacht sind. Und alles kommt und geht, wie es will. Ja. Das ist auch in unserem persönlichen Leben ein Thema, Grenzen. Wie sind unsere Grenzen? Wie steht es damit? Wo sind die unbewacht und unklar und durcheinander und unscharf? Wie verlaufen die Grenzen in deinem Leben? Kannst du mal beten. Wichtiges Thema, Grenzen. Der Herr hat mir gesagt, alles wird zur Grenze. Wir sind in einer Zeit, wo alles an seine Grenzen kommt. Bist du auch schon an deine Grenzen gekommen? Ja, das ist ein unangenehmer Zustand, aber sehr wichtig, weil Grenzen verschieben sich nur an Grenzen. Wenn du nicht bis an die Grenze gehst, wird die Grenze sich nicht verschieben. Aber das ist unbequem. Und oft sind es Krisen, die uns an die Grenze treiben. Und dann sind wir endlich an der Grenze und dann womöglich verschiebt sie sich. Dann ist unser Leben größer geworden und wir haben mehr Raum und mehr Autorität und alles ist gemehrt. Hinterher sind wir für die Krise dankbar, vorher nicht. Aber das ist ein Ziel, das der Herr verfolgt mit Krisen, ist oft, dass wir an die Grenzen gehen. Denn die Grenzen verschieben sich nur an Grenzen. Amen. Das ist ein wichtiges Thema. Grenzen sind ein wichtiges Thema, auch für das kommende Jahr, für die kommende Zeit. Grenzen, Grenzkonflikte, Grenzfragen. Was ist mit den Grenzen? Wer überwacht die Grenzen? Wer setzt die Grenzen? Ja. Noch eins. Die Pamela hat ja gesagt, es soll praktisch sein. Ich bin sowas von gehorsam. Ich versuche das auch so zu machen. Noch eins ist, wir haben vorhin unsere Hände gehoben über unser Leben. Das könntest du eigentlich öfter tun. Es ist nämlich dein Leben. Hast du das schon mal gewusst? Dein Leben ist dein Leben. Das ist sehr wichtig, dass wir das mal wieder akzeptieren. Mein Leben, ich bin nicht das Opfer von allen Umständen und mein Leben gehört gar nicht den ganzen Umständen und dem, weiß ich nicht, den Situationen und dem Mangel und irgendwelchen Problemen. Mein Leben gehört mir. Amen. Es ist meins. Meins, meins, meins. Und es gibt einen, der hat das Sagen über dein Leben. Das bist nämlich du. Ja. Und es ist wichtig, dass du sagst, was du willst. Sag doch über dein Leben, wie du willst, dass es sei. Du kannst sagen, ich will, dass mein Leben schön ist. Ja, dann sag es doch. Steh morgen früh auf und sag, ich will, dass mein Leben heute schön ist. Ich will, dass das Leben mit meiner Familie heute Spaß macht. Kannst du das wollen? Oder musst du warten, bis die Umstände sagen, nee, kein Spaß. Das Leben ist kein Ponyhof oder sowas. Sehr wichtig, wir müssen reden über unser Leben. Wir brauchen Stimme, wir müssen sagen, wie wir es wollen. Sonst kriegen wir die Reste. Das ist wichtig, sag, was du willst und fang ganz naiv an. Ja, es gibt ein paar Dinge, die fallen dir ein und der Heilige Geist wird dir helfen. Wie soll es denn, wenn du morgen früh aufstehst, wie soll der Tag denn sein? Wenn du es ihm nicht sagst, macht er vielleicht, was er will und nicht, was du willst. Denn du hast ja auch nichts dazu gesagt. Du hast es einfach kommen lassen und am Ende gedacht, oh Gott, über mich ist eine Dampfwalze gefahren. Aber du hast ja auch nichts dazu gesagt. Das ist ganz einfach und ganz schwer. Auf der einen Seite klingt das sehr einfach, ich weiß das. Aber es kann dir keiner abnehmen, auch nicht deine Gemeinde, dein Pastor, auch nicht irgendjemand und irgendwas. Du musst über dein Leben sprechen. Solange du das nicht tust, wundere dich nicht, dass alles schief läuft. Und du kannst hier 100 Prophetien dir holen und meinen, dann geht's dir besser. Nee, solange du nicht redest, geht's dir nicht besser. Prophetie hin, Prophetie her. Sehr wichtig. Mach deinen Mund auf. Sage, wie dein Leben sein soll. Sage, wie du es willst. Überlege dir, wenn du was zu sagen hättest, was würdest du sagen? über deinen Tag, über dein Leben. Es ist nämlich deins. Und alles beginnt damit, dass wir unser eigenes Leben zurückgewinnen, oder? Wir holen unser eigenes Leben zurück. Wir sagen, es ist meins. Und ich werde jetzt dafür sorgen. Und ich werde jetzt reden. Und ich werde jetzt die Verantwortung übernehmen. Und ich würde aufhören, das Opfer zu spielen. Von den Umständen und den Situationen und von dies und von das. Schluss mit dem Jammer. Und die ganze Gemeinde sagt, Amen. Oh, toll. Ich habe gedacht, ihr sagt, schauen wir mal. Das ist wichtig. Wir denken bei Autorität, denken wir gleich an hochtrabende Dinge und wir müssen Autorität nehmen über was weiß ich, den Teufel und was weiß ich. Fang doch mit deinem eigenen Leben an. Schieb nicht alles auf den Teufel. Wir tun dem Teufel manchmal Unrecht. Wir schieben dem alles in die Schuhe, nur um die eigene Verantwortung nicht zu akzeptieren, dass unser Leben uns gehört. Und wir könnten anfangen, darüber zu sprechen, wie wir es wollen. Schreib es dir in dein Buch, in dein Handy, hinter deine Ohren. Dein Leben ist deins. Hol es zurück, sprich darüber, sag, wie du willst, dass es sein soll. Und alles ändert sich. Kann ich dir so sagen. Ich habe das erlebt, viele andere auch. Und es müssen keine ganz, ganz wahnsinnig frommen Sachen sein, sondern das kann ganz einfache Sachen sein, dass du sagst, wie ich eben sagte, dass das Leben gut ist, dass es heute Spaß macht, dass es schön ist, dass wir Kraft haben. Fang an, darüber zu träumen, fang an, darüber zu sagen, wie es sein soll. Wirst du das tun? Nimm es dir vor, nimm es dir wirklich vor. Es nutzt sonst alles nichts. Du kannst dir noch Predigten anhören, du kannst dir noch hier die wunderbarsten Apostel und Propheten dir alle anhören. Das nutzt alles nichts, solange du sitzt und nicht redest. Wir brauchen eine Stimme. Es ist uns eine Stimme gegeben worden. Wir haben einen Mund, wir können reden. Was reden wir? Was uns alles fehlt? Vielleicht. Sag, was du willst. Wenn heute Nacht du aufgeweckt werden würdest, wie war das Salomo, wo Gott zu ihm kam und sagte, sag mir mal, was du willst. Was würdest du dann sagen? Da muss ich erstmal meinen Pastor fragen. Nein, das geht nicht. Du musst. Der Herr will es vielleicht auch von dir wissen. Was wünschst du dir? Was willst du wirklich? Wirklich, wirklich. Salomo wünschte sich Weisheit, damit er regieren kann. Ein guter Wunsch. Und Gott sagte, weil du so gut das gesagt hast, weil du einen so guten Wunsch geäußert hast, gebe ich dir den Rest dazu. Reichtum, Ehre, Leben, kriegst du alles dazu. Gut, dass du danach nicht gefragt hast. Das gebe ich dir jetzt so dazu. Das ist gut, oder? Ja. So, das mit dem Reichtum und dem Leben und der Ehre und allem, das ist das, was wir vielleicht zuerst schnell sagen wollen. Oh, dass ich nie mehr Mangel habe. Oh, dass immer Frieden, dass ich mich immer gut fühle. Aber einen kleinen Moment überlege, was ist in deinem Leben wirklich wichtig? Und vielleicht weißt du es nicht. Und dann frag Jesus, was ist mit meinem Leben? Was ist wirklich wichtig? Dein Leben ist einzigartig. Dein Leben kann niemand anderes führen als nur du alleine. Stimmt das? Niemand kennt dich, wer du wirklich bist. Du selber fast gar nicht. Ja, die anderen noch viel weniger. Du bist ein Geheimnis. Weißt du das? Du bist ein Geheimnis. Ein Mensch ist ein Geheimnis. Das ist unergründlich. Wir sind sehr tief und sehr weit und sehr hoch. Wir wissen das nur gar nicht. Wir haben unser Leben beschränkt auf so eine kleine, überschaubare Größe. Und der Heilige Geist treibt uns an die Grenzen, damit diese Kleinheit wieder aufgebrochen wird und wir wieder größer werden. Unser Leben größer wird. Es ist zu sehr viel mehr Größe in der Lage. Das wissen wir nun nicht mehr. Gott ist nicht im Geschäft, Menschen klein zu machen. Er ist im Geschäft, Menschen groß zu machen. Früher dachte ich, er ist im Geschäft, Menschen klein zu machen. Aber jetzt glaube ich das nicht mehr. Er will uns groß machen, er will uns reich machen, umfassen, dass wir aufblühen, dass unser Leben fruchtbar wird. Und wir können uns vorstellen, wenn wir Bäume anschauen, ein Baum kann so sein und ein Baum kann 30 Meter hoch sein und Äste haben und es ist unglaublich, was ein Baum sein kann. Jeder von diesen Bäumen war so eine kleine Same. Und ob der nur so groß wird oder ob er größer wird, ob er in seine ganze Größe hineinkommt, das liegt sehr viel an deiner Idee über dich, wer du wohl bist. Es gibt ein wunderschönes, wollte ich alles gar nicht sagen, ich spreche mal weiter. Es gibt da diese wunderschöne Geschichte, wo in Hesekiel 47 ist das, glaube ich, wo dieser Strom des Lebens fließt. Und dann soll der Prophet dann mit diesem Strom gehen und der Engel sagt, komm mal mit, wir gehen mal an diesem Wasser entlang. Und dann wird das Wasser immer tiefer und schließlich kann der Prophet auch gar nicht mehr da durchlaufen. Es ist Wasser zum Schwimmen und das Wasser nimmt ihn dann mit, wohin es will. Und da steht, und wo immer das Wasser hinkommt, wird alles gesund. Gut, oder? Also wo immer das Wasser hinkommt, und natürlich fließt das Wasser in die Wüste, also da, wo es am unschönsten ist, wo es aber am nötigsten ist, dass das Wasser hinkommt. Und dann geht der Prophet aber nachher zurück an dem Wasser. Der Engel sagt, hast du denn auch alles gesehen? Und Hesekiel denkt, ja, natürlich habe ich alles gesehen. Dann geht der Engel mit ihm zurück und siehe da, jetzt wachsen auf beiden Seiten des Stromes diese Bäume. Und ihre Blätter sind zur Heilung der Nationen. Ne? Heilsame Bäume wachsen zu beiden Seiten des Stromes. Das hatte der Prophet ja doch noch nicht gesehen, als er in die eine Richtung ging. Jetzt kehrt er zurück und sieht, ein Wald. Ein Wald ist gewachsen. Wie wäre es, wenn die Gemeinde ein Wald wäre? Wenn wir ein Wald wären. Jeder Baum ist so sehr einzigartig, aber zusammen ist es ein Wald. Und ein Wald ist voller Leben, ein Wald ist voller Unterschiedlichkeiten, ein Wald ist, naja, du brauchst ja nur mal reingehen, dann weißt du, das ist, was du vermisst hast. Ein Wald ist wunderbar und der Wald ist ein Lebensort und der Wald mehrt das Leben und der Wald dient dem Leben und im Wald atmet man auf und es ist so schön. Wann hast du das letzte Mal aufgeatmet? Vergiss nicht zu atmen. Wichtig, dass wir atmen, dass wir aufatmen. Und der Heilige Geist gibt uns auch Orte, manchmal einen Wald, wo er sagt, geh dahin, tut dir gut. Wann warst du das letzte Mal da? Ja, ich hatte keine Zeit. Ja, du hättest auch sagen können, ich will aber Zeit haben. Sag es, dass du es willst. Lass dir nicht von den Umständen sagen, es geht ja aber doch gar nicht. Du brauchst es nicht zu sagen. Es geht ja doch nicht. Das weißt du doch. Das war für mich auch eine wichtige Lektion im Krankenhaus, um nochmal auf meine Anstalt zu sprechen zu kommen, in der ich 30 Jahre lang gearbeitet habe und jetzt vor 2 Monaten damit aufgehört habe, um in den vollzeitlichen Dienst zu gehen und diesen nachzueifern im Reisedienst. Sie haben schon ihr Bedauern ausgedrückt und gesagt, nun ja, gut, wir sehen, du weißt nicht, was du tust. Spaß beiseite. Und ich war, den meisten von uns ist wahrscheinlich bekannt, im Gesundheitswesen wenig Personal und Personalabbau und es ist ein unglaubliches, schreckliches Missverhältnis zwischen den vielen Patienten und dem wenigen Personal und Stress. Und ich bin auch unter diesem Stress immer saurer geworden, immer unglücklicher, immer genervter. Meine Frau hat das dann abgekriegt. Ist ja klar, ne? Das Gift breitet sich dann aus und vergiftet eben alles. Dein Leben vergiftet dann das, dass du so unzufrieden bist. Wir können uns Unzufriedenheit nicht leisten. Gar nicht. Die müssen wir schnell loswerden. Sonst vergiftet die unser ganzes Leben. Und ich bin also ziemlich giftig geworden und ziemlich ungenießbar. Und irgendwann sagte mir der Herr, ja, wie soll es denn sein? Wie willst denn du, dass es sein soll? Und ich war überrascht. Ja, wie ich? Bin ich hier der Arzt oder bin ich hier der Gesundheitsminister oder was? Ich habe doch hier überhaupt nichts zu sagen. Ich habe doch hier überhaupt keinen Einfluss. Hat der Herr nicht gelten lassen. Er sagte mir, wie willst du es haben? Morgen, wenn du auf die Station gehst. Wie wäre es so, dass du sagst und empfindest, ist okay. Ja, und gegen allen Widerstand, der mir sagte, das geht ja gar nicht, habe ich dann angefangen, ganz ein paar naive Sätzchen aufzuschreiben, wie ich denn gerne will, dass das morgen also sein soll. Ne? Naja, ihr ahnt es schon, ich gehe am nächsten Tag auf die Station und es ward so. Und ich war wie ein Träumender, weil das ja gar nicht ging. Das ging ja gar nicht. Und es war so. Es war so, wie es nicht geht. Also war ich wie ein Träumender. Ich dachte, träume ich, das kann es ja gar nicht geben. Das ist ja nicht real. Das gibt's doch überhaupt nicht. Ich habe ja offenbar was zu sagen. Und der Herr sagt, ja, ist ja auch deine Arbeitsstelle, ist ja auch deine Station. Und die anderen sagen alle nicht, was sie wollen. Sag doch du's. Sag doch du, wie es sein soll. Und dann habe ich erlebt, immer und immer und immer wieder, so oft, dass ich euch sagen kann, es funktioniert. Wir sagen, wie wir es wollen und wir richten uns dabei nicht nach dem, dass das ja gar nicht geht, sondern danach, wie wir es für richtig halten, wie es gut wäre. Gottes Wille ist das Gute, Wohlgefällige, Vollkommene. Ist das nicht auch dein Wille? Ja, manche sagen, ich weiß ja Gottes Willen nicht. Also im Grunde bist du dir sowas von einig mit Gott. Ihr wollt beide genau das Gleiche, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Warum sollte man das nicht wollen? Ich meine, das ist ja unsinnig, ne? Und so, wir wollen genau das Gleiche, ja? Und das geht ganz naiv und ganz einfach los. Ich will, dass wir heute auf der Arbeit Zeit haben. Ja, da ist aber ja keine, ne? Das ist sofort das Argument, das kommt. Es ist aber keine. Aber du willst es. Und du gehst hin und es ist Zeit. Und du weißt nicht, woher die Zeit kommt, aber die Zeit hat's gehört. Die hat gehört, dass du willst, dass sie da ist. Und da ist sie. Und es gibt da gar keine Erklärung. Wir rufen das, was nicht ist, dass es sei. Das gibt so eine Bibelstelle, die sagt das. Gott macht das so. Er ruft einfach das, was nicht ist, dass es eben sei. Und dann kommt es. Er sprach, es werde Licht. Und das Licht hat nicht gesagt, es gibt mich aber ja gar nicht, ich kann nicht kommen. Es kam, weil es gerufen wurde. Okay, also was deine Arbeitsstelle betrifft, du kannst genau das Gleiche tun, weil es ist deine Arbeitsstelle. Du kannst das nicht bei jeder anderen Arbeitsstelle tun, von jemand anderem, aber bei deiner kannst du. Du kannst einfach in deiner Gebetszeit, kannst du einfach aufschreiben, du kannst einfach sagen, nicht deinem Kollegen, aber auch in deinem Gebet, kannst du einfach es betend sprechen. Das will ich, dass es heute so ist. Und ihr werdet euch, jeder von euch wird sich wundern, wie ich auch, welchen Einfluss das hat, dass jemand sagt, wie er es will. Und du hast in Wahrheit viel mehr zu sagen über dein Leben, als du denkst. Ja. So, das war jetzt nochmal was ganz Praktisches. Und wir sind ja eigentlich dran mit dem Weinschlauch. Aber ich verbinde das jetzt ganz geschickt miteinander. Und geh mit euch zu dieser schönen Bibelstelle über den fünffältigen Dienst. Schon mal gehört? Ja, bis zum Abwinken, ne? Haben wir alle schon gehört. Sag deinen Ohren, liebe Ohren, hört gut zu. Vielleicht hören deine Ohren auf dich. Und die machen das. Wir haben mehr zu sagen, auch über unseren Körper, als wir denken. Wenn du krank bist, sag deinem Körper, lieber Körper, ich danke dir, dass du mir so gut gedient hast. Du musst nicht das anherrschen. Knie, sei heil! Und das Knie ist vor Schreck, weiß ich nicht, wie gelähmt. Du kannst auch mal nett zu dir sein. Du kannst sagen, liebes Knie, gutes Knie, treues Knie. Du musst nicht mehr wehtun. Ja. Epheser 4. Da haben wir das mit dem fünffältigen Dienst. Und da ist Folgendes. Ab Vers 11, da heißt es, und er, nämlich Gott, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein. In meinem Leben war das mit dem fünffältigen Dienst so. Das will ich euch erzählen und mal sehen, wie ihr selber euch wiederfindet. Am Anfang kannte ich nur den Pastor. Meine Gemeinde war pastoral. Es war kein fünffältiger, sondern einfältiger Dienst. Ja. Und ihr lacht, das ist sowas von wahr, ne? Und in diesem seit Jahrhunderten kultivierten pastoralen Dienst überträgt man ganz viel eigene Verantwortung auf den Pastor, auf die Betreuungsgemeinde. Wir sind alle Betreuungsfälle. Ich habe meiner Gemeinde früher gesagt, ihr braucht keinen Pastor, ihr braucht einen Sozialarbeiter. Probleme, Probleme, Probleme. Und es ging alles um die Probleme. Und ich habe gemerkt, was brauchen wir die ganzen geistlichen Predigten? Wir brauchen Sozialarbeiter, die Betreuung noch besser und noch mehr und noch umfassender. Und man war... Und das ist jetzt das Wichtige. Ich habe in dieser Phase, und das ist auch etwas, was in unserer ganzen Gesellschaft ist, wir übertragen ganz viel eigene Verantwortung auf Institutionen. Die sollen sich kümmern, die sollen das machen, das sind ja die Experten. Die haben das ja studiert. Das sind ja die Gebildeten. Das ist ja der Klerus. Das ist eine Klasse für sich. Ne? Ich bin so nicht. Ich kann das nicht. Ich zahle dafür, dass die das alles für mich machen. Von der Wiege bis zur Bahre. Von Mündigkeit, also mal ganz ehrlich gesagt, keine Spur. Das war ja auch nicht nötig. Man hatte ja die Versorgungsgemeinde, die alles geregelt hat. Wofür mündig sein? Man braucht ja gar nicht mündig sein. Man konnte die ganze Verantwortung einfach abgeben. An den pastoralen Dienst. Man hat das alles abgegeben und selber war man eigentlich für nichts verantwortlich. Man konnte einfach da sitzen sein Leben lang und gut, sitzt da und zahl die Gebühr. Und fertig. Ob du nun da groß mündig wirst, das war überhaupt kein Thema. Also du hast deine Pflicht getan, du hast gesessen, du hast das gezahlt und was mehr, was noch? Und fertig war die Geschichte. Du lebst dein eigenes Leben, dann gehst du am Sonntag dahin, je nachdem, und dann sitzt du und zahlst du und fertig. Pastoral, Versorgung. Ich bin für nichts verantwortlich. Ich bin unmündig. Ich bin ein Baby, geistlich gesehen. Ich weiß auch gar nichts. Ist auch nicht schlimm. Hauptsache der Pastor weiß. Und interessanterweise, trotz dieser Versorgungs- oder dieser Einfältigkeit, trotzdem, dass nur das Pastorale da war, war das Pastorale überfordert. Die Leiter brennen aus. Kennt ihr das auch in euren Gemeinden? Die Leiter brennen aus. Aber dann, und jetzt wird es wirklich krass, dann kam die Lehre. Oh. Dann kam die Lehre. Ein anderer Aspekt. Die Lehre kam. Und die Lehre kam mächtig. Vielleicht ist es bei euch auch so gewesen. Auf einmal die vielen Schulen und Schulungen und auf einmal die vielen Bücher und die Kassettenserien von Derek Prinz und auf einmal Lehre zu Themen, die man im Leben ja noch überhaupt noch nie gehört hat, massenweise. Die Lehre kam. Ein zweiter Aspekt des fünffältigen Dienstes. Und die Lehre hat den pastoralen Dienst mächtig zugesetzt. Denn vorher wusste der Pastor alles und du nix. Jetzt aber konntest du in kurzer Zeit dich belesen und du konntest lernen. Du konntest in kürzester Zeit über viele Themen mehr wissen als dein Pastor. Ja, das ist schwierig, ja. Also wie geht man denn nun damit um, dass die Schafe mündiger werden? Die wissen auf einmal was. So, darum hat es große Kriege gegeben zwischen dem Pastoralen und zwischen der Lehre. So, dazwischen gab es viele Kriege darum, ob jetzt wir einfach dumm bleiben oder ob wir was wissen dürfen. Ja, ich sag's mal so krass, ne? Aber es hat sich durchgesetzt, die Leute wurden mündiger, aber auch verantwortlicher. Du kannst die Lehre alle haben. Du kannst es nicht mehr auf den Pastor schieben. Ja, das wurde mir ja in der Gemeinde nicht gesagt. Ja, und? Du hast das Internet. Du hast 24 Stunden hast du Zugang zu den besten und dollsten Lehren über alles. Von den besten und dollsten Lehrern in aller Welt. Kannst du auf den Knopfdruck alles haben. Hat dich überfordert, ne? Mich auch. Die Bücher haben sich gestapelt und gestapelt und gestapelt und die Serien und die Kassettenserien haben hier also Schränke gefüllt, ja. Tag und Nacht die Lehre, die Lehre, die Lehre. Man dachte auch, das Heil ist in der Lehre. Jetzt haben wir die Lehre, die richtige Lehre. Und man hat von der richtigen Lehre mal alles erwartet. Ja. War das Pastorale schon überfordernd? War man jetzt mit dieser ganzen Welle von Lehre sowas von überfordert? Was ist die Lösung? Die Lösung ist, du musst dich dehnen. Deine Kapazität muss wachsen, deine Grenzen müssen sich verschieben. Du musst etwas reifer werden. Und die ganze Gemeinde ist verwirrt. Ja, aber das ist der Weg hier, ne? Das Ziel ist die Mündigkeit. Das Ziel ist, dass die Gemeinde reif wird. Und durch die Lehre, die viele, viele Lehre, die gekommen ist und immer noch da ist, sie ist geblieben, ist auf einmal die ganze Gemeinde viel mündiger geworden. Wenn sie es nicht abgelehnt hat. Aber inzwischen haben die Kämpfe ein bisschen nachgelassen. Und es ist allgemein viel akzeptierter. Wir haben diese Lehre, wir haben das, wir können das uns alle, wir können das alle uns reinziehen. Wir können das alle haben. Es ist nicht mehr das Monopol von wenigen Einzelnen. Alle können das. Du kannst auch Hebräisch lernen, du kannst Griechisch lernen, du kannst alles, kannst du einfach lernen. Das ist ungeheuerlich. Aber es bringt auf dich eine neue Verantwortung, stimmt's? Weil jetzt liegt es bei dir. Stellst du dich dem oder nicht? Lernst du oder nicht? Bist du ein Schüler oder nicht? Oder sitzt du und zahlst? Wie ehedem. So, und dann nach der Lehre Jetzt ist es nicht stehen geblieben. Jetzt hatten wir natürlich schon mit der Lehre unendlich viel zu tun. Und es ist in kurzer Zeit so unheimlich viel gekommen. Und die Lehren, die wir zu hören bekommen haben, haben unser ganzes christliches Weltbild erschüttert, oder? Und die haben uns gedehnt und die haben uns erweitert, die haben uns verändert, die haben uns verwandelt. Sie haben uns mündiger gemacht. Und dann, kaum waren wir mitten in dieser Welle von Lehre, kam schon die nächste Welle. Für mich war das die prophetische. Ich rede jetzt, wie es bei mir war, das prophetische. Jetzt kam das prophetische. Oh, die nächste Revolution. Also die Lehre hat schon alles revolutioniert. Durch und durch revolutioniert. Die Lehre war eine totale Revolution. Jetzt kommt das prophetische. Die nächste Revolution. Denn auch das Prophetische wird die Gemeinde verwandeln. Es wird nichts lassen, wie es war. Und die viele Lehre, die wir gehört haben, wird durch das Prophetische so persönlich. Ja? Der Prophet kommt und sagt, du bist gemeint. Und der Herr sagt dir das und das und so und so. Vorher war es vielleicht noch allgemein. Naja, das ist eben eine Lehre. Und was ich damit zu tun habe, weiß ich noch nicht so richtig. Jetzt kommt das Prophetische und spricht es dir persönlich zu und sagt, du bist die Frau. Du bist gemeint. Für dich gilt das, was da steht. Und das Prophetische hat die ganze Lehre angefangen, sehr persönlich zu machen, oder? Das wurde uns ganz, ganz nahe gebracht. So vieles, das kam mitten in unser Herz, mitten in unser Leben wurde das gesprochen. Und auf einmal war es ganz, ganz nah an uns dran. Und wir, ja, müssen uns erneut dehnen, die Grenzen erweitern, um die mächtige Welle des Prophetischen unterzubringen. Das Prophetische hat noch viele andere Aspekte, das weiß ich wohl. Und das Prophetische ist etwas, was die Gemeinde eben erneut total revolutioniert. Wir beginnen im Geist zu sehen, wir beginnen uns im Geist ganz anders zu bewegen, als nur durch Lehre. Ja, aber ein Riesenanspruch und erneut gilt für jeden von uns, alles dieses Prophetische. Wir können einfach hier hinkommen und hören hier Propheten aus aller Welt. Ne? Wie einfach ist das? Es wird dir alles auf dem Silbertablett serviert. Du kannst das alles einfach haben. Du kannst dir im Internet die dollsten Propheten alle anhören. Du hast den Zugang zu alledem. Es liegt jetzt nicht mehr bei der Gemeinde, sondern bei dir. Was machst du damit? Ihr seht schon, es ist eine völlig andere Situation. Wir werden mit jeder dieser Wellen des fünffältigen Dienstes, ja, von der Einfalt zur Zweifalt, zur Dreifalt und zur Vierfalt und am Ende zur Fünffalt, das alles dehnt uns unglaublich und es ist eine Revolution und es geht ganz schnell und es fordert dich, dass du mündig wirst. Es kommt alles zu dir. Du kannst es alles haben. Früher haben wir gebettelt nach irgendwas von Gott. Ja, jetzt ist es reichlich gekommen. Und jetzt sind wir wieder nicht zufrieden. Und sagen, jetzt ist es mir zu viel. Lasst mich in Ruhe. So sind wir Menschen. Man kann es uns nicht recht machen. Ja. Ja, und nach dieser prophetischen Welle, na, ihr wisst schon, dann, ne, kommt die apostolische. Ich habe festgestellt, durch das Prophetische hat sich die Gemeinde noch weiter von der pastoralen Alleinherrschaft wegbewegt als zuvor. Unendlich viel prophetische Kraft und Salbung floss durch die Gemeinde. Häufig fand diese Kraft kein Gefäß, das sie halten konnte. War es schon schwer, die Lehre zu integrieren und sich entsprechend zu weiten und zu verändern, so war mit der prophetischen Bewegung klar, dass das alte Konstrukt, die alte Gemeindematrix, der alte Weinschlag sowas von ausgedient hat. Denn die alte Matrix, der alte Schlauch, war für Unmündige gemacht. Der war für Menschen gemacht, die die Verantwortung abgeben an eine Institution, die sich kümmern soll. Das ist aber in der Bibel eigentlich nicht so gemeint, ne? Nicht so gedacht, sondern eigentlich ist es gedacht, dass jeder von uns erwachsen wird, dass wir alle erwachsen werden, reif werden, mündig werden, dass wir wissen, was wir tun, dass wir zum Beispiel wissen, was wir wollen, wenn wir morgen aufstehen und es sagen. Dein Pastor wird das nicht für dich tun, du musst es selber tun. Sei mutig. Das Apostolische, jetzt kommt das Apostolische, worüber ich nicht so viel sagen kann, da kannst du ganz viel darüber sagen. Was ist das Apostolische? Das Apostolische hat natürlich die Eigenschaft, dass es sagt, okay, Freunde, ihr habt so viel von Gott bekommen, was werden wir jetzt damit tun? So, das wird alles instrumentalisiert, das wird alles angewendet. So, wir haben Input ohne Ende. Lehre, Versorgung. Prophetien. Wir haben so viel. Und jetzt kommt das Apostolische und sagt, okay, Leute, wir haben jetzt so viel. Was machen wir damit? Wie werden wir das jetzt rausbringen? Wie werden wir das einsetzen? Wie werden wir das anwenden? Das ist ein ganz starker Aspekt meiner Meinung nach. Des Apostolischen, aber wiederum, das Apostolische wird die Gemeinde grundlegend verwandeln, es ist eine Revolution. Das Apostolische wird nichts lassen, wie es ist, so wie auch schon das Prophetische nichts gelassen hat, wie es ist, so wie auch schon die Lehre nichts gelassen hat, wie es war. Jedes ist eine große Verwandlung, eine intensive Veränderung, durch die wir alle durchgeschmissen werden, weil das so schnell geht, weil wir so lange geschlafen haben vielleicht. Ich weiß nicht, wessen Schuld es ist. Wir waren lange gefangen in dieser Einfältigkeit. Die Apostel brauchen auf. Von denen wird die Gemeinde in einem bis dahin ungekannten Maß in die Verantwortung genommen, das, was sie gewonnen hat, nun auch konstruktiv anzuwenden. Die Apostel mahnen die Gemeinde, ihrer Berufung würdig zu wandeln, gemeinsam für das Evangelium zu kämpfen. Sie rufen die Gemeinde auf, sich nicht endlos um sich selber zu drehen, sondern noch etwas erwachsener zu werden und mit Jesus zusammen Macht auszuüben. Positive, reife, mündige Macht, nicht Kindermacht. Sehr wichtig. Wir haben viel Machtmissbrauch gesehen. Wir brauchen die Apostel, die richtigen Apostel, dass sie uns helfen im richtigen Umgang mit Power, mit Macht. Das Apostolische macht aus der einst pastoralen Gemeinde, in der sich die Mitglieder mehrheitlich passiv bepredigen und versorgen lassen, eine Dienstgemeinschaft. Wir werden alle zu Dienern. Wir schicken nicht ein paar Leute in den Dienst. Wir wissen, wir alle haben diesen Dienst. Wir als ganze Gemeinde, wir werden lehrfähig. Wir werden als ganze Gemeinde pastoral lehrfähig. Wir werden als ganze Gemeinde prophetisch. Wir werden als ganze Gemeinde apostolisch. Wir werden als ganze Gemeinde so. Wir machen das alle zusammen. Wir werden von den Aposteln zugerüstet. Wir schieben nicht wieder alle apostolische Verantwortung auf die Apostel, so wie wir schon vorher alle anderen Verantwortungen auf die anderen geschoben haben. Nein, sondern diese Dienste sind dafür da, dass wir es werden. Wir alle zusammen. Ja. Und dann sind die glücklich. Die Richtigen jedenfalls. Die Falschen nicht. So. Das ist wie die Eltern. Das Ziel der Eltern ist nicht, dass die Kinder ewig im Haus bleiben, oder? Muss es immer Hotelmama bleiben? Können die Kinder nicht irgendwann mal erwachsen werden? Und irgendwann mal selber leben und selbstständig werden. Und das ist, was die Apostel wollen. Die wollen eigentlich nicht, dass du ewig da sitzt in der Gemeinde. Die sagen nach 10 Jahren, du hast jetzt 10-mal die Runde hier gemacht. Was willst du eigentlich noch hier? Noch ein Jahr lang das Gleiche hören und nochmal dir alles wieder anhören? Du kennst es doch alles schon. Was sitzt du hier? Die Apostel werden manche Gemeinden eher leeren als füllen. Das ist wirklich so, das ist wirklich so, ja. Sie werden vielen Leuten sagen, ihr habt lang genug gesessen, ihr habt lang genug alles euch angehört, ihr wisst alles. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Ja, das wissen wir auch nicht. Ja, dann, tja, diese Unmündigkeit ist für die Apostel unerträglich. Die können das nicht ertragen, die halten das nicht aus, die Kinderei. Die wollen, dass wir erwachsen werden. Sie bestehen darauf. Die bestehen darauf, du musst nächstes Jahr hier raus sein. Du bist schon 30, du musst nicht noch hier wohnen. Nächstes Jahr bist du raus. Und die meinen das ernst. Ja, so sind die Apostel. Und das ist auch, was wir brauchen, ja, den Tritt in den Hintern, sodass wir das, was wir jetzt wissen, alles auch anwenden. Dass wir zum Beispiel über unseren Tag sagen, wie er sein soll. Ganz einfach. In dir drin ist eine Instanz, die sagt, ach, das vergesse ich ganz schnell. Das mache ich an einem anderen Tag. Morgen bin ich müde. Ausreden. Die Apostel werden sagen, du und deine Ausreden, das geht so nicht weiter. Schluss mit den Ausreden. Du kannst das tun. Morgen kannst du das tun. Ist schon 12, ist schon heute? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ganz wichtig, das ist das Apostolische und wiederum, ne? Das Apostolische, genau, es verwandelt uns in eine Dienstgemeinschaft. Und damit wird die Gemeinde fruchtbar, aktiv, selbstbewusst, einflussnehmend. Und für mich kommen die Evangelisten ganz am Ende ins Spiel. Wenn die Gemeinde so ist, wird sie evangelistisch. Die ganze Gemeinde. Zusammen. Wir werden missionarisch, weil wir so viel zu geben haben. Wir sind sowas von überfressen, wir sind sowas von gedehnt, ja, wir sind sowas von voll, von Erkenntnissen, die viele Lehre, ne? Bauch voller Erkenntnisse, Prophetien, Bauch voller Prophetien, wir haben so viel. Und jetzt sagen die Evangelisten, okay, auf in die Welt, wo es fehlt, auf in die Welt, wo sollen wir auch hin damit? So. Und das Konzept, glaube ich, der positiven, guten Evangelisation ist nicht so sehr, oh, die Verlorenen, sondern, liebe Gemeinde, wo willst du auch hin mit deinem Reichtum? Gib ihn doch der Welt. Es steht an einer Stelle, dass uns die Güte Gottes zur Umkehr leitet. So. Und wenn die Gemeinde gütig wird, stellt euch vor, eine gütige Gemeinde. Das ist schön. Das ist einfach schön. Eine gütige Gemeinde, die die Welt nicht fürchtet. So sehr hat Gott die Welt gefürchtet. Ja, aber von der Gemeinde müsste man sagen, so sehr hat die Gemeinde die Welt gefürchtet. Stimmt's? Die Welt, die böse Welt. Man hat alles auf die Welt geschoben, so wie auf den Teufel, so wie auf den Pastor. Wir haben alles irgendwie auf andere geschoben. Die Welt ist auch sehr gut dafür. Aber wenn die Gemeinde in sich reifer und erwachsen wird, dann wird sie der Welt dienen wollen mit dem, was sie hat. Der apostolische und der evangelistische Dienst treibt der Gemeinde die Besuchermentalität aus. Ja, das ist aber ein schöner Satz, ne? Treibt die Besuchermentalität aus. Du wirst nie mehr da sitzen können und nur deinen Zehnten zahlen. Diese Idee, ich gehe dahin, um da zu sitzen, das ist sowas von überkommen, das ist einfach vorbei, das geht nicht mehr. Ne? Aber das tut keiner mehr. Wenn du das tun würdest, wärst du so ein Fremdfaktor in der Gemeinde. Was sitzt du da? Was sitzt du da und guckst zu? Wir wissen nicht, was machst du? Ja. Gut, also sehr wichtig, ich habe es nochmal mir hingeschrieben. Jeder dieser fünf Aspekte ist eine Revolution in sich. Eine Revolution ist der Umsturz der herrschenden Verhältnisse. Jede Welle dehnt oder zerreißt den vorherigen Schlauch. Habt ihr gemerkt, viele Gemeindespaltungen wegen der Lehre. Viele Gemeindespaltungen wegen dem Prophetischen. Viele Gemeindespaltungen wegen dem Apostolischen. Immer wieder, weil der eine Teil, der will das nicht und der andere Teil sagt, das müssen wir aber doch haben. Und dann gibt es diese Spaltungen und das ist natürlich dann ganz schrecklich und dann heißt es, das muss vom Teufel sein, sonst gäbe es doch keine Spaltung. Aber es gibt um der Reife willen Spaltung. Ich glaube, Paulus sagt das auch mal. Es gibt um der Reife willen, gibt es Spaltung. Weil wenn die Gemeinde darauf besteht, Kindergarten zu bleiben, aber du willst reif werden, erwachsen, mündig. Ja, was machst du? Was machst du dann? Ne? Du wirst die Gemeinde verlassen müssen. Und zwar nicht, weil du die Gemeinde so schrecklich findest und weil du gegen sie bist und weil die böse ist, sondern weil du dort einfach über ein gewisses Niveau niemals hinausgehen kannst, weil das einfach gar nicht vorgesehen ist. Wir brauchen 5 Zugkräfte. Wir können doch nicht erwarten, dass mündige Christen rauskommen ohne diese 5 Zugkräfte. Wir können nicht einfach eins weglassen und sagen, naja, wir versuchen es mit 4 oder mit 3 oder mit 2 oder mit 1 oder gar keinem. Das ist naiv, das ist unsinnig, das ist nicht schriftgemäß. Schriftgemäß sind 5. Es braucht 5. Und deswegen werden viele von euch erleben, dass Gott euch im Grunde eine ganze Zeit lang schickt er euch mal hierhin und mal dahin. Und die einen sagen, du bist unverbindlich. Du bist ein Gemeindehüpfer. Du gehst einfach hier nur von Gruppe zu Gruppe, um dir zu holen, was du dir holen kannst. Und es gibt auch solche. Aber Gott macht es eben auch so, um dich auszubilden. Er bringt dich wohin, da ist das Prophetische stark. Und dann lernst du was über das Prophetische. Du kriegst dafür ein Gefühl, eine Erfahrung, einen Geschmack. Und eine Zeit lang denkst du vielleicht auch, jetzt bin ich auch ein Prophet. Bist du aber gar nicht. Dann sendet er dich weiter und du kommst wohin, wo das Apostolische stark ist. Und dann erlebst du das und du kriegst dafür ein Gespür und eine Erfahrung. Und du weißt, wie das ist. Und so schickt er dich von dem einen zum anderen, so dass du alle 5 Zugkräfte abbekommst. Weil wir brauchen alle 5, damit wir mündig werden. Wollen wir reif werden, ist die große Schlüsselfrage. Wollen wir das? Wollen wir erwachsen werden? Wollen wir verantwortlich werden? Selbstverantwortlich. Das geht mit dem Erwachsensein einher, die Verantwortung. Und das ist das Problem. Viele wollen die Verantwortung nicht haben, also können sie nicht erwachsen werden. Erwachsene Leute, wenn sie gesund erwachsen werden, wollen die Verantwortung haben. Die wollen die Verantwortung übernehmen, die wollen das tun. Die haben gar keine Angst mehr davor. Oh Gott, wenn ich in Verantwortung komme, wenn ich irgendwie auf einmal über mein Leben sprechen soll, da habe ich aber Angst davor. Wenn ich das Falsche sage, ja, dann wirst du vielleicht ein paar Mal was sagen, was vielleicht ein bisschen dumm ist, aber das macht ja nichts. Schule, es ist alles Schulung. Und das Ziel ist, dass du voll selbstverantwortlich wirst und dein eigenes Leben wird pastoral, lehrfähig und es wird prophetisch und es wird apostolisch, es wird evangelistisch, dein eigenes Leben wird so. Es hat das alles an sich. Ja. Und du weißt, wie das ist. Und in deiner Welt, in die Welt, die du hier vertrittst, in dieser deiner Welt, deiner Familie, deiner Arbeit, deinen Beziehungen, das ist deine Welt, ja, ist kein anderer als du. Du bist für deine Welt der Pastor, der Hirte. Du bist für deine Welt der Prophet. Du bist das alles für deine Welt. Da wird Reinhard Bonnke nicht hinkommen. Ja, die werden da nicht hinkommen. Du bist es. Du bist in deiner Welt der Mann und die Frau. Und du tust es oder du lässt es.
Und der fünffältige Dienst wird dich zurüsten und dich unterstützen, dass du in deiner Welt in der Lage bist, es zu tun. Ja, ganz genau. Und das ist das Ziel. Und wenn man aus solch einer Gemeinde in der Verfolgung Leiter wegnimmt, ändert das überhaupt nichts an der Qualität der Gemeinde. Sie ist immer noch evangelistisch, sie ist immer noch pastoral, sie ist immer noch lehrfähig, sie ist das alles immer noch, weil sie eben so ist. Aber solange wir uns die Unmündigkeit leisten, solange wir sagen, hey, das pastorale und System und das Kirchensystem hat doch so lange so gut funktioniert, wir sind alle da gesessen wie die Hühner und wir mussten überhaupt nichts tun. Wir mussten auch nichts verstehen, wir waren im Grunde auch austauschbar, ob wir da sitzen oder andere, ist total egal. Ja. Vielen Leuten müsste man sagen, die sagen, bete für mich, denen müsste man sagen, bete doch mal selber für dich. Fang doch mal selber an, es zu tun. Fang erst mal selber an. Wenn du dann nicht weiterkommst, sprechen wir nochmal. Aber fang doch mal selber an. Viele haben das überhaupt noch nicht getan. Die haben auch noch nicht mal Jesus gefragt, was los ist. Schon sollen alle anderen beten. Ja, warum? Du hast doch auch einen Mund, du kannst auch beten, du kannst das alles selber tun. Tu, was du kannst. Für den Rest kannst du dann den Rest in Anspruch nehmen, die anderen. Aber geh bis an die Grenzen dessen, was dir möglich ist. Und dann werden die Grenzen sich erweitern. Wir treiben auch unsere Kinder an ihre Grenzen. Und dann erweitern sich auch bei denen die Grenzen. Das ist, nennt sich Erziehung. Erziehung ist in der Gemeinde eine schwierige Sache. Wie soll man erwachsene Menschen erziehen? Erwachsene Menschen müssen sich selbst erziehen. Du musst deine Erziehung in die eigene Hand nehmen. Erziehe dich selbst. Werde das beste Du, das es gibt. Werde ein reifer Mensch. Und ich glaube, ein reifer Mensch, ein richtiger, echter, reifer Mensch ist wie ein großer Baum. Und der bringt so viel Frucht. Und der bringt so viel Leben. Und der bringt so viel Heilung. Und der weiß das gar nicht. Er ist eben so. Macht ein Apfelbaum sich Gedanken? Oh Gott, wie viele Äpfel habe ich gebracht? Mal zählen. Akribisch. So, er bringt das einfach, er bringt das. Und je reifer er wird, desto mehr bringt er diese Frucht einfach hervor. Und die anderen Menschen können diese Frucht essen. Er wird nahrhaft, er wird eine Quelle für andere, eine Quelle. Nicht ein Parasit, der die anderen ausbeutet. Seht her, ich bin so arm, helft mir alle. Sondern er wird zu einer Quelle, zu jemand, der so viel hat, von dem so viel ausgeht. Und das ist für die Menschen doch so anziehend, oder? Das ist attraktiv, das ist anziehend, das ist evangelistisch. Da haben wir es. Ja, wenn wir ein reiches Leben haben, das so viel Frucht bringt, ich meine, das ist sowas von attraktiv, das ist schön, das ist einfach. Jeder wird sagen, wie machst du das nur? Warum geht dir das so gut? Ich habe immer wieder erlebt, dass ich morgens Frühdienst auf der Station, 6 Uhr, alle hängen, so. Und ich pfeifend über die Station. Und meine Kollegen haben mich gefragt, was hast du genommen? Was hast du genommen? Das ist doch nicht normal. Und ich habe denen gesagt, bin ich denn so fröhlich? Und die, ja, schon. Aber ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe das über mich überhaupt nicht gemerkt. Die haben das gemerkt. Ich habe auch nicht versucht, so zu tun, als wäre ich das. Ich dachte mir, naja, ich fühle mich eigentlich gar nicht so ganz toll. Aber für die war ich der Sonnenschein pur. Ja. Und genau so ist das dann. Ja? Wir werden der Sonnenschein, wir haben so viel Kraft, wir merken das gar nicht mehr, wie viel Frucht wir eigentlich bringen. Und Leute werden dich Jahre später ansprechen und sagen, damals auf der Station und sind reingekommen, sie haben mich angeschaut. Und du denkst dir ja, wie, ich habe dich angeschaut. Es sind ganz kleine Dinge, die unglaubliche Wirkung haben, dass jemand merkt, er ist angeschaut worden. Ihr glaubt nicht, wie viele Leute glauben, sie werden nicht gesehen. Das ist so. Die glauben, sie werden nicht gesehen. Und du schaust sie an und sie haben auf einmal, merken sie, ich bin gesehen worden. So, weil du hast, dein Blick hatte Kraft. So. Und es sind ganz solche einfachen Sachen, die du gar nicht merkst. Du bist dir dessen gar nicht bewusst. Und dann kriegst du solche Rückmeldungen und denkst dir, ja, ups, war ich das etwa? Wie konnte das passieren? Was ist passiert? Ja, du bist reifer geworden. Du bist stärker geworden. Du bist menschlicher geworden. Deine Entfaltung ist weiter fortgeschritten. Ja, das wollte ich euch sagen. Über den fünffältigen Dienst nicht, weil ihr das nicht alles wüsstet, sondern weil ich euch aufrufen möchte, dass wir uns entscheiden zur Reife. Wir machen das mit dem Kindergarten nicht mehr mit. Wir machen dieses Spiel, dass wir die Verantwortung für unser Leben an irgendjemand anderen abgeben. Den Ehepartner, den Staat, die Eltern, die Lehrer, die Gemeinde. Wir hören damit auf. Wir akzeptieren, unser Leben ist unser Ding. Das ist, was uns gegeben ist. Das gehört uns. Darüber haben wir was zu sagen. Daraus können wir was machen. Das ist unser Pfund. Das ist die Gabe, die wir haben. Oh Gott, welche Gabe habe ich nur? Was habe ich nur für eine Gabe? Manchmal möchte man wirklich links und rechts das zum Schweigen bringen, dieses Schreien nach den Gaben. Zunächst mal hast du dich. Hast du das schon mal gemerkt? Warum immer was anderes wollen? Schon mal hast du dich. Ja, da fang doch mal damit an. Fang mal mit dir selber an. Kultiviere dich. Dann ist allen gedient. Ja, das ist so.